Roman Haider ist EU-Abgeordneter der FPÖ und treibt seit Monaten die Aufklärung des NGO-Skandals, des NGO-Komplexes in Brüssel voran. Er hat unter anderem Strafanzeige wegen Untreue gegen die EU-Kommission eingebracht, weil Milliarden an NGOs ohne ausreichende Kontrolle geflossen sein sollen. Und als Mitglied des Haushaltskontrollausschusses kennt er die Strukturen genau. Ich spreche da jetzt mit ihm über die europäische Dimension des NGO-Komplexes und auch die politischen Widerstände dagegen. Herr Haider, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Herr Haider, ich habe schon erwähnt, Sie haben in Brüssel Strafanzeige gegen die EU-Kommission erstattet. Welche konkreten Fälle stehen da denn im Raum oder was war dann auch der konkrete Anlass dafür?
Um genau zu sein, die letzte EU-Kommission, also von 19 bis 24, die im Amt war, weil nur aus diesem Zeitraum haben wir überhaupt Zahlen vorliegen. Ja.
Kommissionspräsidentin
alles, genau, ist alles, was, genau, die Kommissionspräsidentin ist ident. Also der rechtliche Grund für die Strafanzeige ist genau richtig, wie Sie gesagt haben, ist der Verdacht auf Untreue. Und zwar wissen wir durch einige gezielte Leaks und auch einige gute Recherchearbeit, die einerseits wir selbst, aber auch andererseits belgische Journalisten geleistet haben, dass es schriftliche Absprachen zum Beispiel des ehemaligen Klimakommissars Franz Timmermans mit Klimaorganisationen, bekannten Klimaorganisationen, Client Earth und dergleichen, gegeben hat, wo sogar schriftlich festgehalten worden ist, was die dafür machen müssen, damit sie von der Kommission Geld bekommen. Zum Beispiel deutsche Kohlekraftwerke mit Klagen überziehen, damit gerade genau dieses Geschäftsmodell immer unsicherer wird und man damit die völlig irre Klimaagenda vorantreibt. Das ist nur ein von vielen Beispielen und weil ich in Österreich durch meine Zusammenarbeit mit der Kronenzeitung bei diesem Thema, denen ich immer wieder aktuelle Informationen eben auch aus dem Kontrollausschuss, in dem ich bin, weitergegeben habe, ist der deutsche und der europäische Steuerzahlerbund auf mich aufmerksam geworden. Die sind dann an mich herangetreten, haben ihm gesagt, sie möchten in Deutschland und bei der Europäischen Staatsanwaltschaft in Luxemburg eine derartige Anzeige einbringen, ob ich mir vorstellen könnte, das für Österreich zu machen. Ja, wir haben uns dann zusammengesetzt, haben das ausgearbeitet und haben ihm dann in Zusammenarbeit mit den großen Medien, in Deutschland mit der Bild-Zeitung, in Österreich mit der Kronenzeitung, haben wir das dann medial begleitet. Und ich habe in Wien bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gemeinsam mit meinem Kollegen aus dem österreichischen Nationalrat, dem Rechtsanwalt Michael Schilchecker aus Linz, damit das auch rechtlich hält, ne, eine Anzeige eingebracht, der Michael Jäger vom Europäischen Steuerzahlerbund in München. Und beide haben wir dann auch noch unsere Anzeigen eingebracht in Luxemburg bei EPPO, also dem European Public Prosecutor's Office, also beim Europäischen Staatsanwalt.
Gibt es jetzt schon irgendwelche Entwicklungen, laufende Ermittlungen? Haben Sie irgendwas erfahren?
Ich gehe davon aus, dass Ermittlungen laufen. Ich habe eine Rückmeldung vom Europäischen Staatsanwalt bekommen, dass meine Anzeige eingelangt ist und sie sich damit beschäftigen. Aber wie gesagt, die Anzeige war kurz vor der Sommerpause, dann war die Sommerpause, jetzt im Herbst fängt das langsam an. Ich glaube nicht, dass es jetzt einmal so schnell gehen wird, aber es ist zumindest einmal sichergestellt, dass sich auch die Justiz um dieses Thema kümmert. Weil einerseits wir im Parlament, wir haben ja eine Arbeitsgruppe innerhalb des Kontrollausschusses einrichten können mit einer rechten Mehrheit, weil die Linken waren ja strikt dagegen, im EU-Parlament sowas überhaupt zu machen. Und diese Arbeitsgruppe, die nimmt jetzt im Herbst auch erst ihre Arbeit auf.
Kann man jetzt schon sagen, gibt es da politische Reaktionen darauf, auf diese Aufklärungs- und Transparenzoffensive? Ja. Sie nicken sehr energisch. Wie schauen die aus? Na,
grüne Politiker wie die Frau Schilling zum Beispiel, ne, die haben da sogar Pressekonferenzen gegeben, wie schlimm sie das finden, dass man da jetzt quasi diesen NGOs, dass man denen da jetzt zu nahe tritt und dass man die NGOs da jetzt vor den Vorhang zerrt. Also die wollen da lieber den Mantel des Verdeckens, den Mantel des Schweigens drüber breiten und denen noch weitere Steuerzahlermillionen nachjagen. Die Linken wollen das überhaupt nicht, ist aber auch ganz klar, weil es natürlich hauptsächlich linke Organisationen sind, die da benutzt werden, um irgendwelche linke Agenda mit Steuergeld voranzutreiben. Dass wir das jetzt aufdecken und das dann möglicherweise auch weniger wird oder vielleicht sogar mal ganz abgedreht wird, na, das ist ja nicht im Interesse dieser Leute, ne?
Welche Rolle spielt denn die EVP, der ja auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angehört?
Ja, genau. Einerseits blockiert die Kommission unter der Leitung der EVPlerin Ursula von der Leyen total. Andererseits gibt es jetzt wieder auch EVPler, das muss man auch sagen, die ein bisschen aus härterem Holz geschnitzt
Parlamentarier
sind.
Dann
Parlamentarier vor allem. Ja, ich spreche es auch gezielt an. Man glaubt, dass zum Beispiel die Monika Hohlmeier, die Tochter von Franz Josef Strauß, die eine der ersten war, die in solche Absprachen Einsicht bekommen hat. Und das funktioniert dann in so einem Safe Room, da darf man kein Handy mitnehmen. Und also völlig irre und lächerlich, wie die Kommission da vorgeht. Ne? Und nicht einmal ein Abgeordneter dürfte Abschriften oder Fotos da machen. Das ist ja wirklich irre. Jedenfalls, die hat wahrscheinlich, was sie, eine derartige Information aus so einer Einsichtnahme an die Welt geleakt im Juni vorigen Jahres. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Kommission und das EU-Parlament da nicht mehr ausgekommen sind und dann auch wirklich diese Aufdeckungsarbeitsgruppe einrichten mussten. Also das ist ein sehr zwiespältiges Bild, das die Europäische Volkspartei da abgibt.
Unterschiedliche Interessenslagen dann wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich. Ja.
Wenn man sich das ganze Netzwerk jetzt mal strukturell ansieht, welche Länder oder Organisationen sind denn da am stärksten auch aktiv und eingebunden, wenn es jetzt um diesen NGO-Komplex auf europäischer Ebene geht? Kann man da irgendwelche Schwerpunkte identifizieren oder?
Von den Ländern her würde ich es gar nicht so sehr aufzäumen. Ich würde es von den Organisationen her aufzäumen, die ja dann ihre Tochterorganisationen in den Ländern haben. Da gibt es zum Beispiel einen Dachverband, der sich hauptsächlich mit Verkehrswesen und Transport und dergleichen beschäftigt. Die haben dann einen Ableger in Österreich, den VCÖ, diesen grün-linken Verkehrsclub, der quasi den Autofahrern das Autofahren vergelten will. Also das findet eher eben so statt, dass man auf Brüsseler Ebene mit der Kommission da zusammenarbeitet. Die schauen auch natürlich, dass sie ihre Leute als Beamte, als Angestellte in die Kommission hineinkriegen und damit sie dort ihre Agenda natürlich viel leichter verfolgen können und haben dann ihre Ableger, ihre Äste in den Mitgliedstaaten.
Welche Rolle spielen da auch internationale Akteure? Also zeitlang war ja dieses Schlagwort USAID, die auch viele NGOs auch in Europa unterstützt hat, in der Finanzierung und Steuerung dieser NGOs auch. Und wie reagiert die Kommission jetzt auf diesen Wegfall von USAID?
Genau das ist ja das Problem. Da geht es nicht nur um USAID, da geht es auch um, ich sage es einfach beim Namen einmal, dieses ganze Soros-Konglomerat, wie die da hineinregieren, welche Organisationen die vorschieben, um ihre Agenda da durchzubringen. Das wechselt ja auch ununterbrochen. Also das muss man sich natürlich anschauen und das ist ja auch nicht nur unser Hauptkritikpunkt, sondern auch der Hauptkritikpunkt des EU-Rechnungshofs, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Im April ist ja auch ein Rechnungshofbericht, der vernichtend für die Kommission war, zum ganzen NGO-Komplex veröffentlicht worden. Und da wird ja auch bemängelt, es gibt gar keine Definition, was ist eine NGO und zweitens, man weiß dann auch gar nicht, diese einzelnen NGOs, wer steht da dahinter, wer finanziert die und was ist ihre Agenda. Das weiß die Kommission alles nicht, aber sie verteilt Geld. Und das gehört jetzt einfach angeschaut. Ne?
Jetzt merkt man, es ist etwas im Gange, Aufklärung, Transparenz, nicht zuletzt auch angestoßen durch Ihre Initiative. Wie lange wird es denn aber dauern, bis da wirklich tatsächlich politische Schritte folgen dann?
Ja, erste zaghafte Ansätze hat es ja schon im Jahr 2017 gegeben. Ja? Nur das ist dann durch diese linke Mehrheit, die dann 2019 entstanden ist, alles wieder unter den Teppich gekehrt und begraben worden. Ne? Jetzt gibt's rechte Mehrheiten, jetzt fängt das Ganze wieder an. unsere Legislaturperiode ist jetzt ein Jahr alt. In dem einen Jahr ist schon sehr viel geschehen. Also wir schauen, dass wir diese nächsten 4 Jahre bis zur nächsten EU-Wahl auf jeden Fall nutzen, damit wir da so viel wie möglich aufdecken können.
Welche politischen Konsequenzen vielleicht abschließend hätte es denn, wenn dieser NGO-Komplex zerschlagen werden würde? Wie würde die Politik der Europäischen Union dann aussehen? Sehe sie anders aus und wenn ja, wie?
Ja, das glaube ich wirklich. Wenn aufgehört wird, mit Geld der Steuerzahler die öffentliche Meinung in einem bestimmten linken Sinne zu beeinflussen, dann wird wieder die rechte, nämlich die richtige Politik wahrscheinlich wieder mehr in der EU durchgeführt werden. Und das ist, lassen Sie mich sagen, nicht nur nicht zum Schaden der EU, sondern dann ist die einzige Chance, die die EU überhaupt hat.
Herr Haider, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Danke sehr.